Ich lese euch einmal ein paar Verse vor. Es ist Offenbarung 2 und Vers 18 an. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren. Aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Das ist der erste Teil der Botschaft an die Gemeinde in Thyatira. Und ihr habt vorher gehört, das ist eigentlich ganz eine unscheinbare, stinknormale Gemeinde. Wirklich. Also. Und die Lydia, die in der Apostelgeschichte vorkommt, die vorher ein paar Brau erwähnt hat, die wohnt nicht einmal in dem Thyatira, sondern die ist auf Philippi gezügelt. Die wird nämlich, dort erfahren wir, das ist eine von der ersten, die sich dann in Philippi beim Paulus bekehrt. Aber sie stammt aus Thyatira. Und da erfahren wir eben etwas über diese Stadt. Und das Problem ist wirklich in dieser Stadt, dass die so straff organisiert ist. Der Handel ist so straff organisiert und das Handwerk. Ihr kennt das von Zürich. Das ist so bekannt in der Schweiz. Zünft, sechs Leute. Oder? Rundum reiten, peng. Das kenne ich ganz gut. Ich war zwar selber noch nie dabei gewesen, aber das sind Zünfte. Und Zünfte haben in Zürich im Mittelalter alle Macht gehabt. Wirklich alle Macht. Und du hast nur ein Handwerk ausüben, sei das Bäcker oder weiss nicht was, wenn du in dieser Zunft dabei warst. Jetzt ist das in Thyatira ein bisschen anders gewesen, weil wir sind ungefähr 1200, 1400 Jahre früher, oder? Aber das macht nicht so einen Unterschied. Sie haben sich auch organisiert und sie haben Regeln aufgestellt. Wenn man will, Stoffhandel betreiben in dieser Stadt, muss man sich dieser Ordnung unterstellen. Wenn man will, Töpferwaren herstellen in dieser Stadt, muss man sich dieser Ordnung unterstellen. Und zu dieser Ordnung hat in der Antike immer auch ein Götz gehört. Man kennt das noch ein bisschen von der katholischen Kirche. Da haben auch gewisse Berufsgruppen und gewisse Schichten oder so haben ihre Schutzheilige. Ich kenne mich da nicht aus, ich weiss nur, dass es so ist. Und da hat es eine Kirche, die Kirchen haben ihre Schutzheilige und ihre Schutzpatron und alles so. Und das war ganz, ganz ähnlich gewesen in Thyatira. Und das ist ein bisschen speziell, das war überhaupt nicht in jeder Stadt so gewesen. Und jetzt bekehren sich die Christen. Also vorher sind sie eben keine Christen. Und jetzt haben sie ein Problem. Wenn sich jetzt da ein Töpfer bekehrt, ja, das gibt enorme Konflikte. Mich dünkt die ersten Verse so schön, wenn Gott sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und du tust viel. Du hast Liebe. Du hast Liebe. Ich bin da gerade verrutscht. Du bist hilfsbereit. Du hast Glauben. Du hast sogar Ausdauer. Es sind keine Fähnchen im Wind. Da ist eigentlich alles da, was es braucht. Das, was Jesus den Epheser vorwirft, dass sie keine Liebe haben, nur gute Werke, das ist in Thyatira nicht der Fall. Die haben Liebe und gute Werke. Und gleich ist da die Frau. Die hat natürlich nicht Isabel geheissen. Wir wissen eigentlich nichts über die Frau, weil es gibt nicht noch mehr Schriften über die Thyatira. Das Einzige, was man weiss, ist, es hat einen Apollo-Tempel gegeben in Thyatira. Nichts Besonderes, aber einfach, der Apollo war dort quasi der Hauptgott gewesen, und das ist der Sohn von Zeus. Es ist einer der 12 Hauptgötter überhaupt bei den Griechen. Und es ist ganz interessant, Jesus tut sich da auch als Sohn Gottes vorstellen. Jesus macht ja nichts einfach nur aus Lust und Laune. Wenn die in dieser Stadt den Sohn vom Zeus anbeten, dann kommt er als der Sohn vom Allmächtigen, vom höchsten Gott. Wir lesen es nie mehr in der Offenbarung. Er redet nie mehr von sich als der Sohn Gottes. Aber da geht er her und sagt, Leute, ich bin der Sohn von Gott. Nicht der Apollo. Ich bin der Sohn von Gott. Seine Autorität. Das tut gerade seine Stellung klar machen. Er ist nicht nur gleichwertig dem Apollo, sondern er ist höher. Und wenn Jesus sagt, und ich habe Feuerflammen als Augen, dann meint er, dass er mitten in unsere Herzen hinein sieht. Innen trinkt. Das Feuer frisst sich durch alles durch. Und wenn uns Jesus anschaut mit feurigen Augen, ist es ein bisschen feuchig. Also wenn ich mir das so vorstelle, dann wird es mir wirklich schmuch. Wir hatten in Münzigen eine Majorin und die hat einem auch so anschauen. Wirklich, die hat einmal mit tief in die Augen geschaut, dann hat sie gesagt, seid ihr noch gut gerettet? Es ist wirklich, und er hat wirklich dann studiert. Sie hat sie der Liebe gemeint. Also die Frau ist wirklich die pure Liebe. Aber es hat trotzdem also etwas ausgelöst. Und es ist genau das. Jesus schaut die Ada von Thyatira an und fragt sie, sind ihr noch auf dem rechten Weg? Ich sehe, was ihr macht. Ich sehe, dass ihr auch Liebe habt untereinander. Ich sehe, dass ihr durchhebt. Ich sehe, dass ihr glaubt. Aber da ist jemand unter euch, der euch verführt. Und ihr duldet das. Prophetie. Wir kommen die Leute in Thyatira vor wie Fassadenchristen. Und das ist gleich nicht die ganze Wahrheit. Das ist ein bisschen vereinfacht. Es sind so Fassadenchristen. Sie machen viel gute Werke. Und wisst ihr, unsere Werke sind Jesus sehr, sehr wertvoll. Wenn wir immer wieder darauf hinweisen, dass man sich das Himmelreich nicht verdienen kann, dann stimmt das. Wir müssen uns das Himmelreich nicht verdienen. Das ewige Leben können wir uns nicht verdienen durch gute Werke. Aber wenn wir gerettet sind und dann aus der Liebe heraus gute Werke tun, dann sind die enorm kostbar beim Herr. Das heisst, wir sammeln uns Schätze im Himmel. Wir sammeln uns Schätze im Himmel. Wir haben im Fall jeder, der Christ ist, also eigentlich jeder von uns, hat dort oben schon jetzt eine Schatztruhe. Könnt ihr euch vorstellen? Wie stellt ihr euch eine Schatztruhe vor? Hat? Und jedes Mal, wenn wir etwas Gutes tun, etwas Selbstloses, etwas für jemand anderen, ohne dass wir einen grossen Gewinn davon haben, ausser dass wir uns auch gut fühlen, gibt es einen Edelstein dort drin. Wirklich. Nicht nur im übertragenen Sinn. Ist es so. Und wir werden die Schatztruhe überkommen. Im Himmel. Keine Ahnung, für was wir die dann brauchen, ehrlich gesagt. Weil wir ja wahrscheinlich nicht miteinander handeln oder so. Aber wahrscheinlich einfach zum uns erfreuen daran. Ich weiss es nicht so genau. Aber ich finde es ein schönes Bild. Wenn wir uns aus der Liebe Gottes motivieren und etwas gut tun, dann hat das Wert. Und das macht ihr da in Thyatira. Was nicht stimmt bei ihnen, ist, dass sie dieser Frau so zuhören und so viel Raum lassen. Die ist wahrscheinlich aus dem Apollo-Tempel. Dort hat es ein berühmtes Medium gehabt, zu einer gewissen Zeit. Die hat Sanbate geheissen. Da sind wir jetzt wieder auf dem spekulativen Gebiet. Es ist eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass es die Frau ist, aber es ist also nicht sicher. Das ist eine Frau gewesen, die hat geweissagt, also prophezeit. Die hat man können im Apollo-Tempel besuchen und hat sie in Zukunft vorausgesagt. Dann hat sie sich bekehrt. Und das war natürlich für die Christen ziemlich Hammer gewesen, oder? Eine so eine Frau, die jeder kennt, und wegen dem sind auch Leute gekommen. Und die bekehrt sich. Stellt euch das Zeugnis vor. Das ist wie wenn sich der Gemeindepresse bekehrt. Oder irgendwie so der stadtbekannte Säufer. Oder einfach, versteht ihr, das ist einfach jemand, der wie ein Symbol dann steht, für eine Gemeinde. Der Wellen wirft. Der das Dorf darüber redet. Aber die hat natürlich die Gabe nachher als Christ auch ausgelebt. Und offensichtlich nicht geheiligt. Was haben eigentlich die Handwerker und Händler in Thyatira wollen hören? Was haben die wollen hören? Wo ist ihr Problem gelegen? Die haben ja ein Problem gehabt mit ihren Zünften. Und wenn dann einer kommt und sagt, wisst ihr was, ist gar kein Problem. Ihr seid Christen, ihr macht gute Taten, ihr glaubt an Jesus Christus, den Retter. Und wenn ihr mit diesen Zünften zusammen seid, macht ihr einfach dort mit. Dann ist das Problem gelöst. Dann hat man kein Problem mehr. Dann ist die wirtschaftliche Basis intakt. Und man muss keine Existenzängste mehr haben. Die Frau hat genau dort hineingeredet, wo die Leute ihre Sorgen und Nöte hatten. Was ist aber die Wahrheit? Die Wahrheit ist ganz eine andere. Wenn wir gerade auf dem Weg gehen, wo der Herr uns vorzeigt, dann müssen wir auch keine Angst haben, weil er dann für uns sorgt. Also, wo ist der Denkfehler? Der Denkfehler ist, wenn wir immer noch das Gefühl haben, wir müssen selber sorgen. Wir müssen selber verantwortlich sein, dass es gut läuft. Und auch die Probleme selber lösen, die eigentlich zu gross sind für einem selber. Und dann kommt man unter Druck, man kommt Angst über. Und zwar von ganz vielem kommt man Angst über. Je nachdem, wie man so gelismet ist, oder? Die einen kommen Angst über, sie kommen zu kurz. Andere kommen Angst über um ihren guten Namen. Andere kommen Angst über um das, was sie aufgebaut haben, ihr Lebenswerk, was auch immer. Viele, viele Ängste. Und da kann der Teufel so richtig rein. Immer dort, wo wir Angst haben, da kann er säen. Und er säet immer in unser Herz. Weil in unserem Herz fängt alles an. Wir lesen das oft in der Bibel. Schon in der Sprüche heißt, der Mensch plant seinen Weg. Es geht dann nachher noch weiter. Aber der Herr lenkt seinen Schritt. Aber es ist der Mensch, der seinen Weg gern selber plant. Ganz wichtig für uns. Und wie plant er seinen Weg? Matthäus 12 steht das. Wie solltet ihr Gutes reden, wenn ihr doch böse seid? Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also was in unserem Herz ist, das kommt einfach auch raus. Das läuft. Es sind Gedanken, die wir uns machen und vor allem auch Gefühle, die wir haben, die einen Ausdruck finden. Nachher in unserem Handeln und in unseren Gedanken. Oder im Matthäus 15 heisst es dann nochmal, im 19. Vers. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung und als König noch Mord. Aber der Geburtsort ist das Herz von unseren Taten. In unserem Herz bildet sich Gefühl. Und Gefühle sind der Motor von unserem Handeln. Und wenn wir Angst haben, wenn wir das Gefühl von der Angst haben, dann werden wir auch dementsprechend handeln. Und wir werden dementsprechend hören und empfänglich sein. Oder im Römer 8, 27. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, der weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so wie es vor Gott richtig ist. Aber ich meine der erste Teil. Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht. Es ist der Herr, der in unser Herz hineinschaut. Darum schaut er in unser Herz hinein. Er misst uns eben nicht einfach an unserem Handeln. Ja, unser Handeln hat Auswirkungen in dieser Welt und auch im Himmel, in der unsichtbaren Welt. Aber es ist die Haltung von unserem Herz, die massgebend ist, wie unser Handeln bewertet wird. Was mich immer wieder spannend dünkt, ist, Jesus sagt selber da in dem Sendschreiber, dass er dieser Frau hat Zeit gegeben zum Umkehren. Also er hat sie zur Umkehr gerufen. Und er macht jetzt da mit dem Sendschreiber ja nochmal eine Gelegenheit. Also er hat diesen Leuten und vor allem dieser Frau schon Gelegenheit gegeben zum Umkehren. Aber die kehren nicht um. Und bei dieser Frau steht es explizit, die kehrt nicht, die will nicht. Die will sich nicht ändern. Und es erstaunt mich gar nicht so. Ich erlebe das viel. Es ist ja immer einfacher bei den anderen. Ich erlebe es viel auch in der Seelsorge. Dass man so kommt und fragt, was soll ich machen? Und ich merke oft im Gespräch, dass die Leute schon genau wüssten, was sie machen müssten. Da oben. Aber da innen ist so eine Angst da, wenn man das machen würde, dann wäre. Oder? Wie bei diesen Händlern. Wenn ich konsequent jetzt mein Christentum würde öffentlich leben, dann, ui, nein. Massivste Konsequenzen. So Angst vor den Konsequenzen, dass man es nicht macht. Man macht es nicht. Und man betet lieber weiter, Herr, was soll ich machen? Herr, was soll ich machen? Herr, sag mir, was ich machen soll. Ich bin auch mit gebeten. Das ist ja logisch. Aber es gibt einen Moment, wo man handeln muss. Wo der Herr einfach einmal sagt, hey, du weisst es. Jetzt mach's. Manchmal redet der Herr nicht mehr, weil er es schon lange gesagt hat. Das sehe ich auch bei mir. Mache ich da gar nicht irgendwie einen Vorwurf oder so. Das sind wir Menschen. Für die da in Thyatira hat es furchtbare Konsequenzen. Es werden Menschen sterben da. Jesus sagt das. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Und es ist nicht einmal die Frage, ob die jetzt im nächsten Monat haben müssen sterben und ob der Herr hat die Erde aufgetan und sie verschlungen oder einen Blitz geschickt. Die müssen sterben, und zwar in alle Ewigkeit. Sie werden nicht gerettet werden. Wahrscheinlich ist sogar viel mehr das gemeint. Sie werden nicht gerettet werden. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen sind. Und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Und das sind ganz, ganz harte Worte. Wir werden ernten, was wir säen. Galater 6, Vers 7. Wir werden ernten, was wir säen. Und das kann jetzt einen unglaublichen Druck auslösen. Also, wo ich das gelesen habe und dachte, wow, meine Güte, macht das extrem Druck. Es ist ganz wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Jesus sagt nie in der Bibel, dass wir vollkommen sein müssen. Jesus sagt nie in der Bibel, dass wir keine Fehler machen dürfen. Jesus sagt niemand in der Bibel, dass wir verdammt werden, wenn wir mal etwas auslösen, was wir hätten sollen, oder wenn wir mal etwas machen und auf die Nase fallen, wenn wir sündigen. Niemand in der Bibel lesen wir das. Aber wenn wir x Chancen haben und unser Herz sich nicht ändert, nie ändert, dann wohnt der Heilige Geist nicht in uns. Dann verwehren wir uns dem. Weil der Heilige Geist will uns zeigen, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn wir uns am Heiligen Geist verweigern, dann machen wir die einzige Sünde, die wirklich, wo es keine Vergebung gibt. Die gegen den Heiligen Geist. Ich muss jetzt nicht Schiss haben, Das passiert mir auch, dass ich nicht folge. Das passiert allen. Aber wenn es ganz klar wird, dir selber, und du dich weigerst, dann weiss ich nicht, was das für Konsequenzen hat weiter in deinem Leben. Ich rede von schwerwiegenden Sachen. He? Ich rede jetzt wirklich von schwerwiegenden Sachen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man deren hätte telefonieren und es nicht gemacht hat. Sondern ich rede jetzt von schwerwiegenden Sachen. Von Sachen, die schwere Konsequenzen haben. Wie die Frau da, die eine ganze Gemeinde verführt hat. Zu was? Zu sexueller Unzucht und Götzendienst. Jesus vergleicht die Frau mit der Isabel aus dem Alten Testament. Die Frau hat Hunderte von Priestern und Propheten ermordet vom Höchsten Herr. Sie hat das ganze Volk zum Götzendienst verführt. Sie hat Baalspropheten gegen die 1000 unterhalten und küdert am Hof. Schwerwiegende Sachen. Das heisst, das betrifft uns alles nicht so genau. Aber wir sollen wachsam sein. Wir sollen wachsam sein. Es ist so ein schmaler Grat. Gerade wenn wir uns auf die Prophetie begeben, auf die Seite, und wir brauchen das. Wir brauchen Geistesgaben. Wir brauchen auch Propheten. wo uns Gottes Wort zeigt auf nochmal eine andere Art. Aber das geht immer unter der Lehre. Nur unter der Lehre. Prophetie hat sich der Lehre immer unterzuordnen. Das ist Matthäus 7, 15 bis 23. Immer. Und es wird nie Gott jemandem eine Prophetie geben, wo der Lehre widerspricht. Wenn, dann ist es nicht vom Herr. Und dann müssen wir wachsam sein miteinander. Da ist nicht allein nur die Frau schuld. Der hat mir auch nicht auf die Finger geschaut. Die hat mir auch nicht zurechtgewiesen. Der hat mir auch keine Grenzen gesetzt. Sie hat da Mitschuldige in dieser Gemeinde. Und wie bringen wir das her? Wenn es jetzt ein bisschen schwer wird. Wie können wir das verhindern, dass wir in unserem Herz Sachen nähren, aus lauter Angst von zu kurz kommen oder was auch immer, wo uns in die Richtung führt, wo wir nachher in den Abgrund stürzen? Das geht nur, indem wir mit unserem Herr eine innigste Beziehung haben. Und ich meine wirklich innigst. Wenn wir nur Fassadenchristen sind, glauben an Messias, ich glaube, dass Jesus Christus mich erlöst, ich tue gut, ich habe meine Mitchristen gern, ich habe durch, aber Jesus ist weit weg. Dann sind wir gefährdet. Jesus ist eigentlich, nicht eigentlich, Jesus ist die Person, die wir am meisten sollten reden mit ihr. Jesus ist die Person, die wir am meisten sollten reden mit ihr. Und es geht nicht nur um Danken und Bitten. Sondern es geht darum, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten. In allererster Linie. Weil sonst machen wir aus unserem Herz genau so eine Mördergrube, wo die Gedanken Fuß fassen können und grösser werden und wachsen. Wo unsere Gefühle können Platz einnehmen und mehr und mehr. Aber wenn wir zum Herr gehen, wenn wir zu Jesus gehen und ihm unsere Gefühle sagen, die schlechten und die guten, dann geht das viel weniger. Das Buch Hiob wird mir immer kostbarer. Das ist ganz komisch. Ich habe das nicht anfangen, jahrzehntelang damit. Aber der Hiob macht doch genau das. Der Hiob geht her und kehrt mit seinem Gott. Jeremia kann das auch so gut. Der Psalmist kann das wunderbar. Der David. Aber auch die anderen. Sagen, Herr, warum? Herr, jetzt verfolgen mich die Leute. Herr, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Hallo? Das sind Gebete, die aus dem Herz kommen. So reden wir nämlich auch untereinander. Mit unseren Vertrauten, mit unseren Lieben. Und wir sollten es noch viel mehr machen mit unserem Gott. Wir sollten viel mehr mit ihm unser Herz teilen, damit eben dort die guten Gedanken kommen. Weil wenn wir gute Samen säen in unser Herz, dann kommen auch gute Gedanken und gute Handlungen. Und das ist nicht nur Bibel lesen, natürlich auch. Aber wir können dem Herr auch einen Zugang direkt geben, indem wir einfach unser Herz mit ihm teilen, weil er teilt dann sein auch mit uns. Und was ist in seinem Herz? Was ist im Herz von Jesus drin? Mir ist die Pünktli-Sternli-Geschichte noch ein bisschen angegangen, die Woche. Das ist in seinem Herz. Lauter Sternli. Für die nicht da gewesen sind, in seinem Herz ist Liebe und Annahme. In seinem Herz ist Zuspruch, Unterstützung, Versorgung, Sicherheit, Schutz, Heilung, Vergebung. Wisst Oder die Frau, die hat nur mehr so sagen, ui nein, was habe ich gemacht? Das tut mir ja so leid. Und zapp, hat der Herr mit seiner Gnade sie eingefangen, zugedeckt, wie einen Mantel hat er sie eingewickelt. Und so wird es ein Chaos, oder? Inklusive Mord und Totschlag. Also einfach mit Toten und Kranken. Im Herz von Jesus sind nur gute Gedanken. Auch über uns. Darum ist es so gefahrlos, mit ihm unser Herz zu teilen. Weil was wir dort antreffen, ist nur gut. Selbst wenn er mal sagt, du, da hätte ich dann schon lange etwas, was ich mit dir angehen will. Zu welchem Ziel dient es? Zu unserem Besten. Nur und ausschließlich. Und das ist jetzt für unseren Verstand nicht fassbar. Da müsst ihr gar nicht probieren. Das geht wieder über das Herz. Das ist Samen, wo wir ins Herz säen können. Und dann? Es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben. Und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Was auch immer, das ist, müssen wir gar nicht wissen. Die haben da irgendetwas entwickelt miteinander. Ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, dem werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit seinem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Es hat Zeitung, die sich nicht eingelassen haben, Gott sei Dank. Und das Spannende ist, dass Jesus ihnen keinen weiteren Auftrag gibt, wie einfach nur, haltet fest an eurem Weg. Er sagt das sogar extra, ich gebe euch sonst keine andere aufzugeben. Du euch nicht noch mehr belasten. Habt nur fest an dem, was ihr habt. Wisst ihr, die ganz einfachen Überzeugungen. Mein Gott ist treu. Mein Gott ist gut. Wir wollen einander sagen. Die ganz einfachen Sachen. An dem festhalten. Das ist unser Job. Und dann, was ist Belohnung? Finde ich auch. Also, so spontan habe ich gefunden, das wollte ich gar nicht. Aber das ist nicht richtig. Der Überwinder. Denen gibt Jesus die gleiche Macht, wie er sie vom Vater hat bekommen. Aber hallo? Wer will das? Mir macht das einer Angst. Ich fühle mich dem nicht gewachsen. Und ich denke sogar, das ist gut so. Weil das wird ja dann im Himmel so sein. Wir werden in der Ewigkeit, dann, wenn wir verherrlicht sind, dann, wenn wir dann auch endlich einmal ganz sind, vollkommen sind, dann werden wir herrschen mit Jesus, die überwinden. Und wir werden das Isigszepter in der Hand haben. Und das ist jetzt so der Teil, den ich gar nicht cool finde. Und wir werden andere zerschmettern. Ich bin nicht so gerne ein Täter. Wie das denn wird, weiss ich nicht. Aber was ich will, ist der Morgenstern. Das will ich. Weil wisst ihr, für was steht der Morgenstern? Wenn Jesus sagt, ich gebe euch den Morgenstern, dann heisst das einfach, er gibt sich uns ganz. Der Morgenstern ist Jesus selber. Er gibt sich uns ganz. Er lebt in uns. Wir können alles haben von ihm. Wir sind eins. Wie der Rebstock und die Rebe. Und das will ich haben. Fassadenchristen sind nicht glaubwürdig. Wir haben gestern so eine, das war es, 16 Stunden Weiterbildung gemacht. Intensivst. Wir waren am Hochzeit von unserem Nachbarn, der ja seit 4 Wochen Hochzeit feiert. Jetzt ist es fertig. Und niemand außer uns war Christ. 65 Heiden. Vom Sträubsten. Die Hälfte hat ACDC-Krawatten angehabt. Und hat dauernd so, oder? Versteht ihr? Ich verkehre nicht mit solchen Leuten. Offensichtlich schon. Und es war mega schön gewesen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir gefordert sind, der Björn und ich. Erstens bist du unter höchster Beobachtung. Der Björn hat nichts können in die Fingernägel, kein Fläschchen, nichts, ohne dass sie schauen kann, ob es Alkohol hat oder nicht. Weil er in der Predigt sich bedankt hat, dass der Krieg eben immer auch etwas Alkoholfreies hat für ihn, oder? Haben ihr gewusst, die anderen, dass wir keinen Alkohol trinken? Dann hast du Traubensaft im Glas, dann können wir es schon schauen und schmecken dran. Aber das ist noch das Kleinste. Die haben ganz genau zugelassen, was der Björn hat gesagt. Die haben ganz genau zugeschaut, wie der Björn sich hat bewegt während dem Gottesdienst. Die haben das gesehen, weil sie haben es nämlich nachher rückgemeldet. Du bist locker gewesen. Das ist eine riesen Herausforderung. Wir sind uns doch das gar nicht bewusst. Wir haben im Gebet schon mal darüber geredet. Die Leute beobachten uns. Wir da, wir unsere Nachbarn da rundherum. Letztes Jahr wirklich gedacht, jetzt gerade bei mir dann glaube ich. Die schauen, die wissen, wenn wir aufstehen, die wissen, wenn wir ins Bett gehen, die wissen, wenn der Björn im Büro ist, die wissen, wie wir mit dem Hund umgehen, die wissen das, die kommen das mit über. Im Sommer hören sie, wie wir mit den Kindern schimpfen, die kommen alles mit über. Und sie hören, weil wir Christen sind. Weil sie sind nämlich wahnsinnig interessiert. Wahnsinnig interessiert. Wir stehen unter Beobachtung. Und das darf uns nicht Angst machen, glaube ich. Sondern das ist eine Ermutigung. Mensch zu sein. Mensch mit Jesus drin. Und es war so eine schöne Hochzeit gewesen. Die haben so viel gefragt. Wenn sie nicht erst um 3 ins Bett gekommen wären. Also bei den einen habe ich das Gefühl, die hückeln dann mal da vielleicht. Es war unglaublich, wie das wieder mal gut hat, da mit 65 Heiden so viele Stunden zu bringen. Und zu merken, was der Unterschied ist zwischen Fassadenchristen und Christen mit Jesus im Herz. Wenn wir Jesus im Herz haben, dann müssen wir uns nicht verkrampfen. Sondern Jesus, wir laufen einfach Jesus hinten an. Wir sind uns selber. Wir haben die Möglichkeit jederzeit, um Vergebung zu bitten. Er wird es dann ausbügeln. Wenn wir jetzt irgendeinen Fehler haben gemacht gestern, was ziemlich wahrscheinlich ist. Jesus wird es wieder in die Ordnung bringen, weil wir es mit reinem Herz haben. Wir wollten wirklich diesen Menschen dienen. Wirklich. Und das ist so befreiend, schlussendlich. Eben, wenn man es nur so sieht, ui nein, ich muss mir Mühe geben, ich muss machen, ich muss tun, ich muss, dann wird es schwer. Aber wenn wir mit Jesus unser Herz teilen können, dann wird es leicht. Er hat gesagt, die Last ist leicht, die er uns auflegt. Und er teilt das Joch mit uns. Also das Joch haben wir sowieso. Es ist aber viel einfacher, wenn er mit drunter steht. Umzieht. Singen wir noch ein Lied miteinander.